Richard Kraft, der Romanheld in dem Roman Kraft von Jonas Lüscher, hat eine Aufgabe zu erfüllen. Der Rhetorikprofessor muss eine Antwort auf die Frage finden, woher und wozu es das Übel in der Welt gibt und weshalb trotzdem alles gut sein kann. Ein Internet-Mogul aus dem Silicon Valley in den USA hat diese Preisfrage ausgelobt, das Preisgeld, $1 Million. Und dieses Geld braucht Richard Kraft dringend, um sich aus seiner verkorksten Ehe freizukaufen. Das ist so ungefähr die Ausgangslage des Romans. Im Studio ist der Autor Jonas Lüscher. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Sie wagen sich ja in Ihrem Roman an die Frage aller Fragen. Warum gibt es das Übel in der Welt? Und warum kann ein guter, liebender Gott das Übel in der Welt zulassen? Das ist die große Theodizee-Frage, die seit Jahrhunderten die Menschen beschäftigt. Wie sind Sie denn darauf gekommen, daraus einen Roman zu machen?
Ja, eigentlich fing der Roman an als Roman zur Auseinandersetzung zwischen einem europäischen Skeptizismus, einem europäischen Pessimismus und dem kalifornischen Zukunfts- und Techno-Optimismus. So. Und da habe ich dann eben nach einer Frage gesucht, die so ein Silicon Valley-Mogul stellen könnte. Und weil das Buch von Anfang an eigentlich als ein Buch auch über das Scheitern angelegt war, wollte ich natürlich eine Frage haben, an der man eigentlich fast nur scheitern kann. Zumal, wenn man so wie mein Kraft kein religiöser Mensch ist, sondern, wie es Odo Marquardt gesagt hat, wenn Gott tot ist, selbst auf der Anklagebank sitzt in der Theodizee-Frage.
Aber Ihr Professor Kraft, ja, der sucht jetzt gar nicht so richtig aufrichtig nach einer Antwort, sondern er will einfach nur das Preisgeld gewinnen. Also so ganz ehrlich meint er es nicht mit der Suche.
Nein, weil er, glaube ich, von Anfang an auch weiß, dass er diesen Optimismus, der da verlangt ist, um diese Frage so zu beantworten, wie das dieser Silicon Valley-Milliardär, der die Million ausschreibt, gerne hätte, dass er diesen Optimismus in seiner Lebenslage gar nicht aufbringen kann. So. Also er scheitert da von Anfang an daran.
Kommen wir mal auf seine Lebenslage zu sprechen. Also jener Richard Kraft, der hat eigentlich alles, wenn man von draußen draufblickt auf sein Leben, was man zum Leben benötigt hat. Den sehr ehrbaren Lehrstuhl, den großen Rhetorik-Lehrstuhl von Walter Jens in Tübingen, den hat er. Er hat eine Frau, er hat zwei muntere Mädchen, zwei Kinder. Doch obwohl er alles hat, fehlt ihm auch alles. Warum?
Ja, das ist, glaube ich, ganz tief in seiner Psyche auch angelegt, dass er nämlich überhaupt nie aus sich selbst herauskommt. Das ist ja ein ständiges Kreisen um sich selbst. Die Frauenbeziehungen, die er führt in seinem Leben, es sind vor allem drei, die ich in dem Buch in Rückblenden beschreibe, scheitern immer wieder am selben, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, aber letzten Endes daran, dass er diese Frauen immer nur als Spiegel seiner selbst benutzt, weil er nur etwas über sich selbst herausfinden möchte, ihm dies gegenüber aber im Grunde genommen wurscht ist. Also es ist ein unglaubliches Verharren in einer Eitelkeit. So.
Was will er denn selber über sich herausfinden?
Sehr wahrscheinlich fängt es bereits schon da an, dass er das schon gar nicht richtig versteht. Ganz viel geht es eben darum, dass er irgendetwas darstellt, dass er eine bestimmte Figur sein will. Das beginnt damit, dass er als junger Student sich dem Marktliberalismus, dem Reaganomics und Thatcherismus verschreibt, nur um als Distinktionsmerkmal, um in der linken Studentenschaft in der Freien Universität in Berlin anfangs der 80er Jahre aufzufallen und herauszustechen. So, das sind alles so Rollen, die er annimmt. Also er sucht immer irgendwie nach bestimmten Rollen. Man kennt ja seine eigenen Figuren manchmal gar nicht so gut, aber es ist ganz deutlich, dass es bei ihm in der frühen Kindheit schon angelegt ist. Es gibt Hinweise auf eine ganz schwierige Beziehung zu seiner Mutter, auf einen abwesenden Vater, so.
Aber jetzt ist der Roman nicht so geschrieben, dass er seitenlang psychologisiert. Also
Nein.
Über diese Kindheit und über die Vorgeschichte von Kraft, da erfahren wir eigentlich gar nichts.
Ja, so ein bisschen was Weniges. Und ich glaube, das muss dann auch reichen, finde ich. Das sind so Anspielungen daran. Also dieser Vater, der offenbar auch diese Kriegsschuld auf sich geladen hat, lange in Kriegsgefangenschaft war, dann irgendwie nur auftaucht, um seine Mutter zu schwängern, dann gleich wieder geht. Diese Mutter, die damit nicht klarkommt. So. Das sind so kleine Ausschnitte, die wir erfahren, wo wir schon merken, da trägt er was mit.
Das sind aber typische Geschichten, die ein Mann in der alten Bundesrepublik Deutschland aufgewachsen, die für einen deutschen jungen Mann ganz typisch sind. Also das haben ja sehr viele erlebt.
Er ist schon ein Mann einer bestimmten Generation, inklusive dieser Eitelkeit und so. Das ist ja schon auch, ja, diese Männer gibt es in dieser Generation.
Das ist auch eine spannende Erzählebene Ihres Romans, also diese Rückblicke ins 20. Jahrhundert in die alte Bundesrepublik. Damals hatten der Romanheld und sein Freund, das ist auch eine Geschichte einer Freundschaft, damals hatten die beiden noch festgeschriebene Rollen, die sie spielen konnten. Sie haben das beschrieben, um Aufmerksamkeit zu erheischen. Das machen sie eben nicht mit bei den Linken, sondern sind Anhänger von Thatcher und von Helmut Kohl. Dann kommt die Wende und dann kommt auch für die beiden das große Durcheinander. Also damals war die Welt sehr viel klarer und danach, da ging es eher drunter und drüber, oder?
Das ist eine interessante Sichtweise. Ja, in gewisser Weise stimmt es natürlich. Diese polarisierte Welt bot natürlich wahnsinnige Möglichkeiten der Identifikation, die sich dann in gewisser Weise aufgelöst haben. Ja.
Und dann fährt er los. Dann fährt er in die USA nach Silicon Valley, um eben diese Millionen zu gewinnen, die er braucht, um sich aus der Ehe freizukaufen. Er hat Alimente aus seinen Vorbeziehungen und Vaterschaften zu bezahlen. Also er ist in großer Geldnot. Silicon Valley, das ist eine wichtige Ebene in Ihrem Roman. Da spielt dieser Roman in der Jetztzeit. Warum Silicon Valley?
Ja, das war eigentlich der Auslöser, überhaupt dieses Buch zu schreiben, war ein langer Aufenthalt von mir im Silicon Valley an der Stanford University. Ich war da 9 Monate als Visiting Researcher und mich hat dort dieser Ort fasziniert, manchmal begeistert und manchmal aber eben auch sehr, sehr irritiert und auch abgestoßen. So. Also dieser Zukunfts- und Fortschrittsoptimismus, der daherkommt, mit einer so unglaublichen Selbstverständlichkeit, die wirklich ins sehr Naive hinein tendiert. Und dann auch zu sehen, dass das so eine unglaubliche Blase ist, dass man da in diesem seltsamen Tal lebt, was noch nicht mal wirklich ein Tal ist, und da vor sich hin seine Zukunftsvision verfolgt und das Gefühl hat, man würde jetzt irgendwie tatsächlich für die ganze Welt etwas tun, ob schon die wichtigen Fragen sind so wahnsinnig weit weg.
Sie beschreiben das in sehr grotesken, auch komischen Szenen. Also dieser Internetmogul, der erzählt von einer Welt, dass er an Inseln glaubt, die man künstlich errichten kann. Und auf diesen Inseln entsteht eine neue Welt, eine Utopie, in der alles gut ist.
Das ist sehr komisch, aber das Ding ist, dass das ganz viel mehr oder weniger direkte Zitate sind aus Büchern und Vorträgen von 2, 3 verschiedenen dieser Silicon Valley Entrepreneurs. Also die sprechen tatsächlich so, ich paraphrasiere das, das sind Projekte, die existieren, sowohl diese C-Studies, also diese Hoffnung, man könne da dann außerhalb der Jurisdiktion der Nationen, könne man solche Inseln bauen, wo man da ganz frei von Politik und Gesetz Geschäfte machen kann. Da gibt es ein Institut dafür, das wird gefördert von reichen Leuten da. Bis hin zu dieser Idee, die im Silicon Valley gerade sehr wichtig ist, die Sterblichkeit zu überwinden.
Wie soll das gehen?
Ja, es ist eine technische Lösung, selbstverständlich. Also da gibt es einen britischen Biogerontologen, Audrey Dubray, der daran forscht. Und der wird zum Beispiel von Peter Thiel mit viel Geld unterstützt. Man versucht jetzt zuerst einfach mal das ganze Sterben etwas rauszuschieben so und hat die Hoffnung, dass man das so auf 130 Jahre Lebenserwartung erweitern kann. Aber die Idee ist schon, dass man es komplett überwindet. Wenn man denen zuhört, dann fallen wirklich so Sätze wie: Die Sterblichkeit ist auch nichts anderes als zum Beispiel die Kinderlähmung. Das hat die Menschheit auch mal überwunden. So ist wie eine Krankheit, die man überwinden muss. Und dann interessanterweise findet man zum Beispiel bei Peter Thiel einen Satz darüber und im nächsten Satz sagt er dann, dass er Christ ist und Christianity is true und so. Und dann denkt man natürlich, um Gottes Willen, also wie kriegst du das jetzt theologisch zusammen?
Das ist auch bei Ihrem Internet-Mogul so. Er liebäugelt mit dem Katholizismus, aber irgendwie passt das, es ist sehr eklektisch, irgendwie passt das alles gar nicht
das
zusammen.
Das ist ein unglaublicher Mischmasch, den man da antrifft. Ja.
Aber wer zum Teufel, Herr Lüscher, möchte denn unsterblich sein? Möchten wir beide doch auch nicht, oder?
Nee, aber es gibt offenbar unter diesen Silicon Valley-Milliardären ganz viele, denen das ein großes Anliegen ist, die schon heute sich zum Beispiel Blut junger Männer spritzen lassen, weil das bei Mäusen hat man gemerkt, dass das funktioniert. Es ist ganz interessant, das sind oft so Jungsfantasien, so ganz unreflektierte Fantasien. Man will irgendwie ewig leben, man möchte fliegende Autos haben, man möchte sich bitte sehr nicht irgendwie an Gesetze halten müssen. So. Das sind so Bubenträume auch.
Aber man muss ein bisschen drüber lachen, wenn man das hört. Also, und ihr Professor, ihr Romanheld, der kommt dann in diese Milieus und lernt all diese Leute kennen. Er belauscht zum Beispiel auch zwei Studierende, die ein Getränk entwickelt haben. Das macht nichts weiter als satt, enthält alle Nährstoffe. Aber
auch das ist natürlich nicht erfunden, sondern dieses Soylent existiert. Das gibt es, man kann das kaufen und...
Möchte aber doch auch keiner. Ich will ein leckeres Brot mit Käse essen.
Doch, es gibt genug Leute, die das möchten. Google hat gerade letzten Monat 50 Millionen in diese Säulenfirma investiert.
Okay, also ihr Professor Kraft, der kommt jetzt dort an. Zunächst ist er ein bisschen ratlos. Er weiß nicht, wie er diese Frage beantworten soll, um das Preisgeld, diese Millionen zu gewinnen. Was machen Sie dann? Sie stützen den Romanhelden ins Meer. Er kentert auf einem kleinen Ruderboot. Er rudert ganz gerne und verspricht sich davon, dass er sich erstmal so körperlich befreit durch die Bewegung. Dann kentert er, verliert seine Kleidung. Er wird fast ja wie Adam nackt. Ist das jetzt eine Metapher für die Vertreibung aus dem Paradies? Denn der Professor wird ganz klein. Er schämt sich fürchterlich. Er weint. Oder ist dieses Zitat auch nur Parodie?
Es ist ein Hinweis darauf, es ist aber vor allem auch eine Gegenüberstellung des Menschen als Mangelwesen. Wenn ein Mensch ganz nackt ohne technische Hilfsmittel eben dasteht, er steht dann nackt als Mangelwesen in dieser Marsche und dann reißt der Nebel auf und er sieht, dass dieses Silicon Valley, was als Nabel der technologisierten Welt gilt, eigentlich in Armeslänge entfernt ist. So, aber er kommt da in dem Moment zumindest nicht ran, ja.
Und das Allerschlimmste, er verliert natürlich auch sein Smartphone. Also
genau, und ohne Smartphone ist natürlich der heutige Mensch komplett aufgeschmissen. Ja.
Aber er hat auch sowas in dieser Szene, habe ich das gemerkt, sowas wie eine, für winzige Augenblicke, für eine neue Sensibilität, wenn er da nackt, kalt von den Naturgewalten angegriffen wird.
Eben komplett auf sich zurückgeworfen so und merkt dann natürlich, auf was es jetzt plötzlich wieder drauf ankommt, mit breiter Brust dazustehen und irgendwie seinen Mann zu stehen und so. Und das hat natürlich dann auch wieder eine große Lächerlichkeit. Ja.
Aber irgendwie ist er dann auch sehr enttäuscht von Silicon Valley. Also er durchschaut das alles. Er durchschaut diese Bubenfantasien, die die Menschen dort haben. Das kann er als kluger Rhetorikprofessor, der natürlich auch mit seinem Latein am Ende ist, aber sowas kann er nur lächerlich finden. Dann entwirft er einen Vortrag, mit dem er den Preis gewinnen könnte, würfelt so ein bisschen die Philosophie des Abendlandes durcheinander, bringt überall Zitate hinein, wühlt in seinem Kopf und am Ende schreibt er drunter: Ist doch alles nur Hühnerkacke.
Ja, er geht durch verschiedene Phasen, glaube ich, in dieser Zeit im Silicon Valley. Es gibt Momente, wo er das ganz scharfsinnig durchblickt. Es gelingt ihm aber nie richtig, dagegen zu argumentieren. Dafür scheint es ihm immer, dass er zu langsam ist, dass die zu schnell denken für ihn, was ihn natürlich überrascht, weil normalerweise ist er der Schnelldenker. Das Problem ist, dass er immer noch so eine gewisse intellektuelle Redlichkeit mit sich bringt. Das heißt, für ihn müssen die Dinge dann schon irgendwie zusammenpassen. Ja. Und wenn er dann diesem Erkner gegenübersteht, der eben den Katholizismus und die Unsterblichkeit, Überwindung der Sterblichkeit zusammendenken kann, so, oder gar nicht zusammendenken will, sondern es einfach zusammenmischt, dann ist er überfordert. Das kriegt er dann nicht mehr hin. Und dann gibt es schon so einen Moment, dieser Moment, wo er dann wirklich diesen Vortrag schreibt, wo er auch der Faszination dieses Denkens erliegt. Und dann in letzter Sekunde merkt, Moment mal, also da kann er nicht hin.
Und dann gibt es noch einen anderen Augenblick. Also er sucht eine Geliebte auf, die ihn mehr oder weniger Hals über Kopf verlassen hat. Ihm wird plötzlich bewusst, da könnte die Antwort liegen, die mein Leben vielleicht doch noch rettet. Aber auch das wird eine Riesenenttäuschung dann.
Ja, auch das.
Warum?
Ja, weil er eben so eine Figur ist, die sich auf so gewisse Momente in seinem Leben auch so konzentriert und die aber dann auch völlig falsch in Erinnerung hat. Und ich glaube, das ist etwas ganz Interessantes, dass man sich selber so in eine Legendenbildung verstrickt. So. Also ich glaube, dass dieses in Geschichten verstrickt zu sein im Leben, das ist etwas Schönes und etwas, dem wir auch gar nicht ausweichen können. Wir alle neigen manchmal dazu, diese Geschichten, die wir über unser eigenes Leben zu erzählen, auszubauen in gewisse Legenden und sie für wahr zu halten, obschon sie natürlich ganz anders passiert sind. So. Und das ist etwas, was mich interessiert.
Aber Sie sagten bereits, das ist auch schön. Also dieses Legenden erzählen über sich selbst, solange man niemanden damit schadet. Wer kennt die Wahrheit schon? Also
ja, nur wenn man dann natürlich auf jemanden stößt, der auch dabei war und eine ganz andere Sicht der Dinge in Erinnerung hat. So, dann wird es prekär und dann gibt es eben dann Brüche in der Biografie, weil man dann diese erzählerische Lücke nicht schließen kann.
Aber so ist das doch immer. Also wenn
so ist es immer, ja.
Zurückschauen.
Aber ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns diese Legenden nicht allzu bunt stricken. So.
Also für Ihren Romanheld ist die Welt bereits gehörig entzaubert. Er ist nicht religiös, es gibt keine Liebe mehr für ihn, keine Erkenntnis. Die Sehnsucht nach Freiheit wird dann auch zerstört. Das ist ganz schön trostlos, oder?
Ja, es ist kein besonders optimistischer Roman. Nee, das ist mir leider auch nicht gegeben, dieser Optimismus.
Immer denkt man, es muss jetzt irgendwas passieren. Wie geht das nun weiter mit dieser großen Weltfrage, die natürlich etwas parodistisch auch behandelt wird? Was passiert als nächstes? So als katholischer Mensch glaube ich natürlich immer, es muss doch irgendwo noch eine Erlösung durchblicken und...
Ja, aber das ist natürlich genau das, was mir als Agnostiker nicht gegeben ist. Das kommt ja auch zum Ausdruck in dem Buch mit dieser Thematik des, ob man ein Igel oder ein Fuchs ist. Also arbeitet an zwei Doktorarbeiten und in der einen geht es um ein Essay von Isaiah Berlin, wo er ein Fragment des Archilochos zitiert. Der Igel ist einer der... eine Sache weiß, der Fuchs aber ist einer, der viele Dinge weiß. Und Berlin sagt, man kann alle Denker einordnen in Igel oder Füchse so. Also in jemand, der eine große Sache weiß, also etwas, auf das er sein ganzes Gedankensystem, sein Denken zurückverfolgen kann und dort verankern kann. Und Füchse, die einen Haufen verschiedene Dinge wissen, die sie aber nicht zusammenkriegen und vor allem sicherlich keine Letztbegründungen finden. So.
Aber muss man denn alles in diesem Dualismus auflösen? Also
das ist natürlich wie alle Dualismen eine Verkürzung. So. Also da gibt es ja Leute, die irgendwie ein bisschen von beidem sind und alle Arten der Abstufungen. So. Das ist auch Isaiah Berlin klar, das sagt er sogar genauso. Aber ich glaube, es ist eine grundsätzlich interessante Unterscheidung. Und es ist natürlich so, dass, würde ich jetzt behaupten, dem nicht religiösen Menschen die Igel-Existenz verwehrt bleibt und er auf das Fuchssein zurückgeworfen ist, was natürlich auch wahnsinnig anstrengend sein kann, so wie für unseren Kraft, der sich manchmal sehnt nach der Klarheit einer Igel-Existenz, wo er irgendwie ein System aufbauen kann und sich auf etwas verlassen kann. Ja.
Aber steht ihm auch immer sein sehr ausgeprägter Narzissmus im Weg? Seine Sehnsucht nach Aufmerksamkeit.
Ja, wobei ich nicht sicher bin, ob das zusammenhängt, der Narzissmus und die Frage des Fuchs oder Igels sein. Weil das passiert ihm manchmal, dass er, obschon er eigentlich ein Fuchs ist, zu einer gewissen Igelhaftigkeit neigt, weil er dann doch eben aber eher aus Narzissmus ein System haben will. Aber das funktioniert dann letzten Endes doch nicht für ihn.
Ja. System ist dann sein Ego eventuell noch, das dann...
Ja, vielleicht, ja.
Das dann natürlich auch nur schief gehen kann. Ja. Am Ende gibt es auch noch eine sehr pessimistische politische Analyse der Welt von dem altlinken Bertrand, eigentlich ein sehr sympathischer Typ, der da plötzlich auftaucht und der auch das Scheitern der Linken in Europa beklagt und das Scheitern der Welt überhaupt.
Also, ja.
Wenn man das liest, diese anderthalb Seiten, da begründen sie sehr schlüssig, warum jetzt gerade alles schief geht.
Ja, genau. Und das ist natürlich genau das, was ich will, zu zeigen, wie einfach das geht, das so zu beschreiben und wie einfach man so den Teufel an die Wand malen kann und dass das eben auch eine wohlfeile Position ist, weil dieser Bertrand Ducavalier hat ja seinen Job aufgegeben als Professor an der Rue d'Ulm, an der École Normale Supérieure und das kann er aber nur tun, weil er ein Weingut geerbt hat mit seiner Schwester und sich auf dieses Weingut zurückgezogen hat und dort seiner Schwester beim Weinmachen zuguckt und ansonsten die Schlechtigkeit der Welt heraufbeschwört. Also diese Figur, einerseits ist sie sympathisch, weil sie alles andere ist als Kraft, so, weil sie eben auch unglaublich frei ist in ihrem Leben, aber es ist wohlfeil, ja.
Aber es fordert dann auch heraus. Man liest es und denkt, aha, fordert fast so ein bisschen heraus, wie Donald Trump herausfordert, dass man dem was entgegensetzen möchte. Das ist ja auch ein...
Das wäre natürlich die Hoffnung, ja. Wobei bei Ducavalier bleibt es natürlich nur bei der Analyse. So.
Da haben wir doch sowas wie Hoffnung. Am Ende läutet eine Glocke. Eine Glocke ist jetzt ja auch ein christliches Symbol, ja, da oben im Hoover-Institut. Ist dann aber eher ein Totengeläut, oder?
Ja, so ist es.
Ja. Wie sind Sie denn auf dieses Glockengeläut am Ende? Also
ja, das hat tatsächlich zu tun mit der Lokalität, die man da vorfindet. Also es gibt diesen Hoover Tower, in dem er immer arbeitet, die Hoover Institution on War, Peace and Revolution. Das ist ein ganz liberaler, neokonservativer Think Tank. Auf diesem Turm gibt es ein Carillon und die große Glocke wurde gespendet von ehemaligen Harvard-Absolventen und amerikanischen Präsidenten Hoover. Und auf der größten Glocke steht eben "For peace alone do I ring".
Und diese Glocke läutet, aber warum sie läutet, das verraten wir jetzt auf gar keinen Fall. Vielen Dank, Jonas Lüscher. Vielen Dank für das Interview und für das fantastische Buch, das Sie geschrieben haben, das uns sehr humorvoll auch viel von unserer Welt zeigt und auch von unserer verkorksten Welt natürlich, das herausfordert. Aber das jetzt ganz und gar nicht deprimiert, sondern eher höchst amüsant und auch erhellend zu lesen ist. Kraft, so heißt dieses Buch von Jonas Lüscher. Das Buch ist im Verlag CH Beck erschienen. Es hat 235 Seiten und kostet 20 Euro. Dankeschön.